Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und gedanklich geht's ab ins Schlafzimmer. Wahrscheinlich der Ort, wo die meisten von uns ihr Sexspielzeug aufbewahren. Wenn ihr denn überhaupt welches besitzt. Wir wollen auf verschiedene Aspekte schauen. Vibrator und Dildo als Klassiker für Frauen ist klar. Aber was gibt's eigentlich so für Männer? Darüber spreche ich mit dem Urologen Volker Wittkamp.
Man muss sagen, dass der Markt da deutlich kleiner ist. Und dass das Image noch so ein bisschen schmuddelig ist. Ja, und damit möchte zum Beispiel auch Tenga aufräumen, dass man nicht mehr dieses Klischee der Thermoskanne voller Met, ja, der sogenannten Fernfahrerfotze hat. Ja, oder auch so vaginale Abbildungen. Man möchte zu einem relativ klaren Produkt, was Spaß macht und was halt nicht obszön ist.
So, und dann geht es auch um die Frage Sex, Toys und Hygiene. Worauf sollten da alle Geschlechter achten? Dazu gibt es Tipps und Warnhinweise, unter anderem von der Hamburger Frauenärztin Maggie Barnes-Paluchowski.
Es gibt eine Reihe von Substanzen, die zum einen krebserregend sein können, die auch zum Beispiel fortpflanzungsgefährdend sind und auch so von der EU eingestuft werden. Und immer wieder finden an Studien heraus, dass leider auch die Sexspielzeuge an ihrer Oberfläche diese Stoffe enthalten.
Inhaltsstoffe sind das eine. Wir schauen auch aufs Design von 4 besonderen Sextoy-Prototypen. Die wurden entwickelt, um traumatisierten Menschen zu helfen, nach der Erfahrung von sexuellem Missbrauch wieder einen Umgang mit der eigenen Sexualität zu finden. Also in dieser Folge Eine Stunde Liebe gibt es viel zu entdecken. Zu Beginn gibt es auch noch ein Liebestagebuch-Eintrag über offene Beziehungen. Ich bin Shanley Anwar. Willkommen zu Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Wie lebt es sich eigentlich in einer offenen Beziehung? Erzählt man dem Partner oder der Partnerin, wie es war, also Sex mit jemand anders? Und erzählt man Freunden und Familie überhaupt, dass man die Beziehung geöffnet hat? Wenn ja, was gibt's denn da für Reaktionen auf dieses Beziehungsmodell? Über all das erzählt uns Cleo im Liebestagebuch. Cleo ist Anfang 20, seit 3 Jahren mit Roman zusammen. Wir haben auf ihren Wunsch hin beide Namen geändert. Und seit einem Jahr führt das Paar eine offene Beziehung. Das läuft gut so, sagen sie. Und die Reaktionen im Umfeld, die sind eher geteilt.
Tatsächlich an dem Abend, an dem ich mit 2 von Romans besten Freunden darüber gesprochen habe, die das auch gerade dann erfahren hatten und sehr viele Fragen hatten, ist mir das erste Mal was wirklich Niederschmetterndes passiert. Also Roman und ich waren dann noch nicht sehr lange offen, vielleicht irgendwie 1 Monat, 1,5. Und ich bin mit den 2 Jungs in der Kneipe gewesen. Wir haben eben lange bis in die Nacht rein diskutiert. Es war sehr voll in der Kneipe und 2 ältere Frauen saßen auch mit bei uns am Tisch. Irgendwann, ich weiß schon gar nicht mehr genau das Schlagwort, aber schaltete sie sich komplett ins Gespräch ein und fing eben an, mit mir darüber zu diskutieren, was Gefühle sind für den Partner, wie es ist, betrogen zu werden, wie es ist, sitzen gelassen zu werden. Sie hatte da offensichtlich sehr schlimme Dinge erlebt in ihrem Leben bisher. Ja, und dann schmetterte sie mir einfach nur entgegen, dann liebst du deinen Freund nicht. Und das war furchtbar. Das zu hören in dem Moment hat mich unglaublich getroffen, weil ich mir dachte, du kennst mich nicht, du kennst meinen Freund nicht, du kennst unsere ganze Situation nicht, aber du verurteilst uns so von vornherein, weil dir Scheiße passiert ist. Und in dem Moment, ich war sprachlos, ich musste anfangen zu weinen tatsächlich, weil ich das so unfair fand, dass einfach nur, weil jemand sich nicht was anderes vorstellen kann als sein eigenes Leben und wie er seine Dinge regelt, mich dann so hinstellt, und falscher hätte ihre Einschätzung meiner Meinung nach einfach nicht sein können. Und ja, das war wirklich ein Abend, an dem ich mir dann gedacht habe, soll ich überhaupt jemals offen darüber reden, dass ich eine offene Beziehung führe? Ich habe mich dann doch dafür entschieden, darüber zu sprechen. Und dann stellte sich irgendwann mal zumindest mir die Frage, was würde eigentlich meine Familie darüber denken? Romans Familie weiß das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Interesse besteht, dass er denen das erzählt. Meine Familie ist nicht sehr groß und der einzige mir nahestehende Verwandte ist da eigentlich mein Vater. Und mein Vater ist ein sehr konservativer Mensch. Und er hat mich eigentlich auch mit recht konservativen Werten erzogen. Was nicht heißt, dass er nicht tolerant ist. Aber also ich war mir eigentlich sicher, er würde das nicht gutheißen, was ich mache. Und habe dann trotzdem das Gespräch mit ihm gesucht, eines Abends, als wir zusammen essen waren und es einfach eine gute Stimmung war. Und ich dachte so, Mensch, ich möchte meinem nahen Verwandten auch mitteilen, was in meinem Leben läuft. Ich will da nicht irgendwie so viel weglassen und zensieren, nur damit derjenige nicht merkt, was bei mir abgeht. Und dann habe ich ihm erzählt, dass Roman und ich viel darüber gesprochen haben, dass wir uns jetzt ziemlich sicher sind in dem, was wir tun, weil es einfach jetzt schon eine gute Zeit lang sehr gut läuft. Und er hat mir sehr ruhig zugehört und dann habe ich irgendwann aufgehört zu reden und gedacht, so, was kommt jetzt? Und er sagte nur ganz trocken, ja Kind, wenn du dich noch im Spiegel ansehen kannst am Ende des Tages, dann ist doch alles gut. Und ich dachte, ja, okay, das klingt jetzt so, als würde er gar nicht so viel dazu sagen wollen, aber nach einer kurzen Zeit sah er recht nachdenklich aus und meinte dann, dass er mich beneiden würde, dass ich in einer Zeit leben würde und jung wäre, in der sowas möglich ist. Und dass, wenn er an seine Jugendzeit zurückdenkt, dass er eben nie die Möglichkeiten hatte, die er heute gehabt hätte mit Mitte 20 und dass er einiges doch anders gemacht hätte, als es damals so für ihn eben möglich war. Und dann schaut er mich so an und es für mich war halt klar, er ist stolz darauf, dass ich meinen Weg gehe. Und das war die schönste aller Reaktionen.
Cleo führt eine offene Beziehung und erzählt uns darüber immer wieder im Liebestagebuch. Demnächst auch mehr zu Eifersucht. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Und wir flutschen zusammen ins schwülwarme Wochenende.
So, klingt ein bisschen exotisch. Raus aus dem Deutschlandfunk Nova Studio, ab in den Park. Passt vielleicht ziemlich gut zum sommerlichen Wetter, dass ich jetzt hier aber mit lauter Sextoys für Männern auf einer Bank sitze. Ist schon ein bisschen seltsam, hat aber mit dem vollen Terminkalender meines Gesprächspartners zu tun. Volker Wittkamp, Urologe, war schon mal bei uns in Eine Stunde Liebe und hat über sein Buch Fit im Schritt über männliche Sexualität gesprochen. Hallo Volker.
Hallo.
Was Volker auch noch macht, das noch vorweg, er berät die japanische Sextoy-Firma Tenga, die sich auch auf Produkte für Männer, Sextoys spezialisiert hat. Und zum Einstieg die Frage: Wie sieht eigentlich das Angebot bei Männern generell so aus? Bei Frauen sind ja eben vielleicht Vibrator und Dildo so Klassiker. Gibt es sowas dann auch bei Sexspielzeug für Männer?
Man muss sagen, dass der Markt da deutlich kleiner ist und dass das Image noch so ein bisschen schmuddelig ist. Ja, und damit möchte zum Beispiel auch Tenga aufräumen, dass man nicht mehr dieses Klischee der Thermoskanne voller Met, ja, der sogenannten Fernfahrerfotze hat. Ja, oder auch so vaginale Abbildungen. Man möchte zu einem relativ klaren Produkt, was Spaß macht und was halt nicht obszön ist.
Was noch so ein Klischee ist, sind vielleicht Sexpuppen, ne?
Sexpuppen, genau. Also dieses Ganze, vielleicht war das früher auch bei Dildos und so weiter so. Einfach, man bekommt keine Frau ab und benutzt deswegen Sexspielzeug. Dem ist nicht so, ja. Und von diesem Image oder auch diesem Klischee will man einfach weg.
Und dann gibt es ein Modell, der nennt sich dann, das ist so vielleicht der Klassiker für Männer?
Der Masturbator, ja. Das gibt es von vielen Firmen und das ist so dieser Überbegriff wie Vibrator, halt der Masturbator für den Mann.
Und das ist dann im Grunde, jetzt ganz grob gesagt, immer etwas, ein Gefäß oder etwas, eine Hülle, in die man sein Glied dann, der Mann, sein Glied stecken kann.
Genau, gibt es in verschiedenen Ausführungen, Größen, To-Go-Varianten. Ja. Aber Prinzip ist meistens, dass man ein weiches, gummiartiges Material hat. Entweder das stülpt man über den Penis oder der Penis wird da reingesteckt und ist innen noch so ein bisschen an der Oberfläche verschieden strukturiert, sodass halt dadurch ein Lustgefühl entsteht.
Wir haben hier mehrere Modelle auf unserer grünen Bank. Wir sitzen, wie gesagt, im Park, daher auch diese Vögelgeräusche, die ihr vielleicht im Hintergrund hört. Wir haben verschiedene Modelle hier liegen. Fangen wir doch mal an, eben als wir die Sachen ausgepackt haben, hast du gesagt, das ist das Premium-Produkt. Ich beschreibe es erstmal vielleicht. Das ist eine ovale Form, weiß, sieht schon sehr edel aus, könnte jetzt auch so ein iPhone-Produkt sein, weil es weiß und silbern ist. Und es ist Plastik drumherum bei diesem ovalen Teil. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber fühle, dann ist das Innenleben Silikon, würde ich jetzt beschreiben.
Genau, so ein bisschen so Milchglas-Optik, ja. Und man hat unten dann ein Loch und wenn man das Ganze aufklappt, dann kann man sich auch das Innenleben einmal genauer angucken. Ja? Und da sieht man halt diese Strukturen, die man hat, um das männliche Glied zu stimulieren.
Und die sollen das Lustempfinden dann steigern?
Genau, die steigern das Lustempfinden. Dieses Teil, weswegen ich eben schon sagte, das ist das Premium-Produkt, das vibriert halt auch und stimuliert dazu noch zusätzlich. Bei diesen ganzen Masturbatoren ist es auch so, dass noch so eine Art Vakuum erzeugt wird. Ja, das heißt, die Luft kann nicht nach oben entweichen, beziehungsweise es gibt Vorrichtungen, dass man die Luft entweichen lassen kann. Und das stimuliert auch und täuscht so ein bisschen auch Saugung vor. Ja?
Benutzt man das denn jetzt eher alleine oder ist das auch für den Gebrauch mit einem Partner oder einer Partnerin gedacht?
Man kann das auch mit einer Partnerin oder mit einem Partner benutzen, auf jeden Fall. Da muss man sagen, dass das noch relativ unüblich ist. Ja, ich glaube, da ist es auch so, dass bei Dildos das Ganze etwas mehr Anklang gefunden hat. Bei den männlichen Sex-Toys wird das sehr, sehr selten in der Partnerschaft benutzt. Aber das kann auch sein, dass das noch weiterkommt.
Wir haben hier noch mehr liegen als dieses weiße Modell. Diesen Masturbator. Und zwar gibt es hier so Easy Beat Egg. Also es sind sechs, es sieht aus wie Ostern hier. Auch und die Verpackung ist original wie bei einer Eierverpackung. Wir haben eine Eierschalenverpackung aus Plastik und da sind sechs weiße Eier mit verschiedenfarbenen Logos, orange, türkis, grün, pink drin. Volker, du hast eins schon aufgemacht, ein weißes Ei, wirklich in Größe von einem Kinderüberraschungsei. Und wenn du es öffnest, was ist das? Das ist doch zu klein für einen Penis.
Das sieht jetzt tatsächlich aus, bis auf die Farbe wie ein Überraschungsei. Macht auch dieses Ploppen, was man noch kennt, wenn man diese zwei Hälften auseinanderreißt. Und innen drin hat man ein kleines Päckchen Gleitgel. Und dann hat man dieses Silikonüberstülpteil einfach in kleiner. Ja? Das heißt, das reicht dann für über die Eichel oder den halben Penisschaft und hat innen wieder so eine geraute Oberfläche, womit der Penis oder die Eichel ist ja auch das Empfindlichste am ganzen Penis, stimuliert wird.
Das wirkt ein bisschen so wie für den Geschäftsmann, der viel unterwegs ist und so ein bisschen was ein kleines Modell handlich mithaben will. Oder warum so klein?
Ja, genau. Also es ist wirklich im Prinzip für die Reise. Ja. Und man muss sagen, wenn man es jetzt ohne Kondom benutzt, was man bei diesen empfehlen sollte, hat man jetzt auch wenig Schweinerei später. Ja. Kann das einfach wegschmeißen, man kann im Prinzip das Ei wieder zusammenklappen und fertig ist.
Weißt du, woran es mich gerade noch erinnert hat? An so ein Litschi, an Riesenlitschi.
Ein Riesenlitschi, ja.
Ohne den Kern. Und in den also quasi da, wo der Kern sein könnte, kommt dann die Eichel rein.
Okay.
Die Modelle, die wir uns jetzt angeschaut haben, egal ob jetzt To-Go oder Premium-Produkt, sind ja alle im Grunde ähnlich, was die Stimulation angeht. Das sind alles quasi Masturbatoren, wenn man so will, nur in verschiedener Größe oder Variation oder mit Motor oder ohne. Was gibt es eigentlich noch?
Es gibt für den Mann auch noch zur Stimulation der Prostata-Geräte. Ja, das heißt im Prinzip so wie Anal-Dildos, die auch vibrieren, speziell geformt sind, dass sie halt die Prostata gut erreichen. Es gibt Penisringe, ja, wobei man auch sagen muss, dass Penisringe auch dazu dienen, die Erektion länger anhalten zu lassen, wenn man damit Probleme hat.
Also ist das zum Beispiel nichts, was man alleine benutzen würde, sondern eher dann in der Partnerschaft?
Genau, eher in der Partnerschaft dann auch. Dann gibt es auch Penisringe, die dann auch noch so einen kleinen Klitoris-Stimulator haben, der auch vibrieren kann, ja. Und es gibt halt, was manchmal auch so ein bisschen verwechselt wird, ist, dass es halt sowas wie Penispumpen, das sind Sachen, die halt dazu dienen, oder halt, hatte ich gesagt, Penisringe, die Erektion einfach aufrechter zu erhalten, wenn man da Probleme mit hat.
Und jetzt haben wir gar nicht das angesprochen, weil ich denke mal, so ein Masturbator, das können Männer benutzen, egal wen sie lieben oder welche sexuellen Präferenzen sie haben. Aber gibt es da eigentlich irgendwie so spezielle Sextoys, die sich an Männer richten, die Männer lieben?
Klar ist da natürlich dann oft noch die Stimulation der Prostata oder ähnliches steht da im Vordergrund, ja. Was vielleicht auch noch so ein Tabu ist in einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau, ja. Und deswegen natürlich gibt es da auch dann eher auf diesem Bereich basierende Sextoys.
Volker Wittkamp, Urologe und Berater des Sextoy-Herstellers Tenga. Volker, jetzt mal binär gefragt, sind deutsche Männer offen für Sexspielzeug oder eher weniger so im Vergleich zu Frauen?
Im Vergleich zu Frauen sind Männer auf jeden Fall weniger offen, ja, was halt auch noch so ein bisschen an diesem schmuddeligen Image liegt. Und aber auch, dass Männer nicht so gerne über Sexualität oder auch Masturbieren im Freundeskreis sprechen.
Ist das so? Ist das ein Tabu?
Kein richtiges Tabu, aber sie machen es nicht so gerne. Ich glaube, da kommt auch noch so ein bisschen, gerade bei Sextoys vielleicht, dieses sich männlich fühlen wollen und sowas, das habe ich nicht nötig. Ja.
Also Sextoy würde bedeuten, ich habe keine Frau, die mit mir schläft oder keinen Mann, der mit mir schläft oder im Sexleben läuft es gerade nicht so in der Partnerschaft.
Genau, und das muss man sagen, das ist halt auch nicht Sinn der Sextoys, ja. Und in dieser Studie hat man auch herausgefunden, dass Männer, die dafür offen sind, ja, die offen über Selbstbefriedigung, Masturbation sprechen, dass die generell mit dem Sexleben sehr viel zufriedener sind.
Das ist eine internationale Studie, das muss man mal anmerken, ne, die dieser japanische Sextoy-Hersteller Tenga gemacht hat. Also wenn man bereit ist, darüber zu sprechen, dann ist man zufriedener. Meinst du, es gibt auch so ein Tabu in der Partnerschaft, das anzubringen, zu sagen, na, vielleicht wollen wir was ausprobieren und dann blickt man dann immer meistens eher auf, wie gesagt, binär gedacht, auf die weibliche Sexualität, um die irgendwie zu stimulieren und der Mann bleibt irgendwie außen vor?
Ja klar, das ist halt auch wieder dieses Tabuisieren und nicht drüber reden wollen und auch vielleicht so ein bisschen diese Versagensängste, wir haben sowas nicht nötig, ja. Wobei man das halt überhaupt nicht so sehen darf, sonst kann halt eine Partnerschaft oder ein Sexleben eher aufwerten, ja. Und natürlich auch spannender machen und muss halt nicht heißen, das Sexleben ist doof.
Das ist schon interessant, weil das Klischee wäre ja eher, dass wirklich Klischee, Männer eher leichter sexuell ihre Wünsche äußern, in der Partnerschaft vielleicht oder auch dem nachgehen, Frauen vielleicht weniger, aber im Grunde ist es nicht wirklich so.
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Nochmal zurück zu den Sextoy-Modellen, die wir eben uns näher angeschaut haben. Was ist eigentlich mit den Inhaltsstoffen?
Die Inhaltsstoffe sind komplett unbedenklich, ja, das heißt, es sind keine Weichmacher oder ähnliche Sachen vorhanden. Alle seriösen Hersteller haben die Produkte auch stehend drauf, ja. Das heißt, wenn eventuell irgendwelche Allergien bekannt sind, dass man das weiß, ja. Und allgemein gibt es im Moment noch keine Tests zu, aber es gab auch früher vom Ökotest verschiedene Tests von, das waren weibliche Sextoys. Und da muss man sagen, dass sich das sehr, sehr gebessert hat von den Inhaltsstoffen.
Das ist so 12 Jahre her, glaube ich, dass die erste Ökotest-Studie in Deutschland gemacht wurde, 2006?
Genau, ich glaube 2006, da waren 22 Produkte und wovon insgesamt 18 mangelhaft bekommen haben. Und 2010 hat man es nochmal wiederholt mit diesmal, glaube ich, 18 Produkten und da haben 12 sehr gut abgeschnitten. Ja, also das ist mittlerweile sehr, sehr, sehr viel besser geworden.
Glaubst du denn, dass sich das auch noch wandeln wird, über das Männer über sexuelle Wünsche offener reden werden, dass das einfach so ein Generationswandel sein könnte? Du bist ja auch Urologe, zu dir kommen ja auch junge Männer. Etwas, ja, so ein Arztbesuch ist bei Männern vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn es um Sexualität geht. Aber merkst du da irgendwie einen Wandel?
Es ist schon immer noch sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Und gerade bei Jüngeren, da muss man natürlich auch sagen, dass die meistens dann nicht so erfahren sind, allgemein im Arztberuf und vielleicht das erste Mal beim Urologen sind. Da ist die Hemmschwelle schon noch sehr groß. Trotzdem glaube ich, dass das sich schon wandeln kann, aber dass da einfach auch so ein bisschen die Medien mitarbeiten müssen, irgendwie dieses ganze Sexding raus aus dieser Tabuschweigen, aus dieser Ecke zu bringen. Ich glaube, das war in den 70ern schon mal sehr viel offener, ja, und hat sich dann wieder, was man nicht gedacht hätte wahrscheinlich, ist halt wieder so ein bisschen, hat sich zurückentwickelt.
Ist ja fast so ein bisschen wie Eigenwerbung, wenn ich jetzt sage, naja, eine Stunde Liebe versucht es ja. Wir haben eben auch schon bei Volker angesprochen, was mit Inhaltsstoffen von Sexspielzeug ist. Darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher und ausführlicher ein in eine Stunde Liebe. Erstmal danke an den Urologen Volker Wittkamp.
Sehr gerne.
Mehr als jeder dritte junge Mensch in Deutschland hat zu Hause, wahrscheinlich im Schlafzimmer, ein Sexspielzeugling, mindestens eins. Genau sind es 37% Deutsche, das hat eine aktuelle YouGov-Umfrage ergeben. Und bei Sextoys gilt eigentlich wie bei allem, was wir so benutzen, sauber halten, ganz wichtig. Worauf man da achten sollte, hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Annika Witzel für uns recherchiert. Was meinst du denn, was ist mit Sexspielzeug und Hygiene, worauf kann man da achten?
Regelmäßig sauber machen.
ganz wichtig.
Können wir nicht oft genug wiederholen.
Richtig, genau. Und zwar bevor man es benutzt und danach dann bitte auch nochmal. Das ist wirklich unfassbar wichtig. Und da braucht man auch kein besonderes Zeug für. Also warmes Wasser, milde Seife reicht völlig aus. Also zumindest, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man das Sextoy hauptsächlich vaginal oder oral benutzt. Wenn es dann um anale Geschichten geht, dann sollte man auf jeden Fall auch mit einem Desinfektionsmittel mal dran.
Ist es denn egal, was für eins man da benutzt?
Nee, also lieber nicht. Es gibt so spezielle Desinfektionsmittel, die nennt man auch Toy Cleaner und die greifen halt das Material nicht an. Sonst könnte es ziemlich problematisch werden. Das hat mir Christi Stahlberg erklärt. Sie arbeitet beim deutschen Sextoy-Hersteller Fun Factory.
Wenn man jetzt zum Beispiel mit was ganz Scharfem da rangeht, wo ganz viel Alkohol drin ist und was wirklich so vom Geruch her schon so ist, dass man sich denkt, dann kann es passieren, dass die Oberfläche marginal so ein bisschen aufbricht, porös wird. Und dann können natürlich in diesen mikrokleinen kaputten Stellen sich besonders gut Bakterien und Keime sammeln.
Also wir putzen uns ja auch nicht mit Sagrotan die Zähne, ne, sondern eben mit einer Zahnpasta.
Wohl wahr.
Und es gab tatsächlich auch mal ein Gerücht von selbstreinigenden Sextoys. Die gibt es nicht. Ende. Wichtig ist übrigens neben der Reinigung aber auch noch der Schritt davor, nämlich die richtige Benutzung.
Und was heißt das jetzt?
Naja, also die Hersteller raten davon ab, ein Spielzeug, das nur für den vaginalen Gebrauch hergestellt wurde, auch anal zu benutzen oder eben auch umgekehrt. Man sollte auch definitiv niemals ein Spielzeug erst anal und dann sozusagen im selben Akt auch nochmal vaginal benutzen. Das kann richtig gefährlich werden, sagt Maggie Barnis-Palukowski. Sie ist Frauenärztin im Marienhospital in Hamburg.
Die meisten Scheideninfektionen werden eben durch Bakterien verursacht, die einfach der Darmflora angehören. Das heißt, wenn das häufiger passiert, dass diese Bakterien übertragen werden, können sie das Scheidenmilieu zerstören. Unsere guten Bakterien, die in der Scheide einfach normalerweise vorkommen, werden dann in Minderheit sein. Und dieses Gleichgewicht ist dadurch einfach gestört.
Jetzt geht es ja nicht nur darum, wie wir Sextoys pflegen und benutzen, sondern auch, aus was die eigentlich gemacht worden sind. Was muss ich denn da beachten?
Es ist super wichtig, dass du nachvollziehen kannst, aus was für Stoffen genau dieses Spielzeug besteht. Und wenn du das nicht kannst, also wenn du nichts vom Hersteller erfährst oder das nicht auf der Packung steht oder so, dann echt lieber die Finger davon lassen. Das kann nämlich auch mal böse enden, wenn nicht so schönes Zeug drin ist, sagt Frauenärztin Maggie Barnis-Palukowski.
Es gibt eine Reihe von Substanzen, die zum einen krebserregend sein können, die auch zum Beispiel fortpflanzungsgefährdend sind und auch so von der EU eingestuft werden. Und immer wieder finden Studien heraus, dass leider auch die Sexspielzeuge an ihrer Oberfläche diese Stoffe enthalten.
Unter anderem sind das eben Weichmacher, die mega oft benutzt werden, um mit so Kunststoffen zu arbeiten. Und manche von denen sind mittlerweile sogar in Kinderspielzeug verboten, in Sexspielzeug aber halt nicht.
Kann ich das dann irgendwie erkennen? Steht das irgendwie auf der Verpackung drauf?
Im besten Fall ja, aber ansonsten mit den Augen kannst du es leider nicht unbedingt sehen. Du siehst ja nicht, ob es schädlich ist. Aber es gibt eine ganz gute Methode, sagt Christi Stahlberg von der Fun Factory. Die hat auch ein Beispiel für so ein Weichmacher.
Das kennt man so umgangssprachlich als Jelly. Das ist so ein sehr weicher Kunststoff, der aber tatsächlich schon beim Öffnen der Verpackung so intensiv riecht, das nach Chemikalien und nach irgendwie eher unsexy Geschichten, dass man sich dann schon fragt, okay, warum möchte ich das eigentlich in meinem Intimbereich benutzen?
Also wenn es nach nichts riecht, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Und welche Materialien sind denn unbedenklich?
Erstmal alles, was einigermaßen natürlich ist, sagt Christi Stahlberg.
Dann gibt es aber natürlich auch so ganz natürliche Materialien wie Holz oder Glas oder dann gibt es ja auch Metall und so weiter und so fort. Also all solche Materialien sind auch unbedenklich. Bedenklich wird es halt tatsächlich, wenn wir in den Bereich Kunststoff, Plastik gehen, Hartplastik und da einfach nicht sicher sein können, dass dem Grundmaterial etwas beigemischt ist, was gegebenenfalls in den Körper mit reingehen kann.
Ja, und dann natürlich der Klassiker, medizinisches Silikon. Das ist erstmal körperlich sehr verträglich, solange die Oberfläche eben keine Risse hat oder sonst irgendwas.
Ist das denn auch dieses Material, aus dem zum Beispiel so Menstruationstassen gemacht werden?
Ja, genau das ist das. Das nennt man eben medizinisches Silikon. Und Frauenärztin Maggie Barnis-Balukowski sagt, auch da müsste man ein bisschen aufpassen.
Tatsächlich, Silikon ist an sich als weniger gefährlich einzustufen, aber auch bei den Silikonprodukten kann es sein, dass andere Stoffe einfach in so einem Produkt vorkommen. Es gab vor einigen Jahren auch einen Test oder eine Studie vom Ökotest, die verschiedene Produkte miteinander verglichen hat. Und da haben sehr, sehr viele Produkte einfach schlecht abgeschnitten. Und zwar nicht nur die aus einem sehr günstigen oder Importsegment, sondern auch wirklich ganz teure Luxuswaren.
Also am allerbesten gucken, dass es wirklich Produkte sind, die zu 100% aus Silikon bestehen. In Deutschland kann man sich da eigentlich drauf verlassen, dass wenn medizinisches Silikon draufsteht, dass das dann auch da drin ist. Bei so Importware aus China oder so, bisschen mehr aufpassen, da ist das nicht immer so klar.
Annika Witzel aus dem Deutschlandfunk Nova Team erinnert uns daran, worauf wir beim Kauf und beim Benutzen von Sextoys alles achten sollten. Danke.
bitte.
Ein Sexspielzeug hat ja eigentlich den Sinn, dass Menschen ihr Lustempfinden steigern, ob zu mehreren oder alleine. Aber was, wenn sexuell gar keine Lust mehr da ist, so kein bisschen, nach einer traumatischen Erfahrung, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder eine Vergewaltigung? Wie kann man da die eigene Sexualität behutsam wieder aufbauen? Darüber hat sich eine holländische Designerin Gedanken gemacht, Nienke Helder. Diese Woche hat Deutschlandfunk-Autorin Anna Kohn bei Hiescher oder Hase, in diesem Fall bei Hase, von diesen speziellen Sextoys erzählt von Nienke Helder. Und Anna erklärt, wie die Sextoys überhaupt aussehen.
Also es gibt vier. Eins ist eine Art Rosshaarbürste, mit der man jemanden so streicheln kann oder auch so ein bisschen kitzeln. Muss man sich so vorstellen, das ist so ein kleiner altrosa Griff und aus dem kommen wie so ein Pferdeschwanz helle, lange Haare. Und mit denen kann man dann eben die Haut so ganz sanft berühren. Und die Designerin hat auch gesagt, dass diese Bürste ihr Lieblingsobjekt ist. Sie hat der Weiß erzählt, es liegt auch daran, dass dich mit der Bürste auch jemand anders berühren kann. Also sie meint, nach so einer traumatischen Erfahrung braucht man eben lange oder oft lange, bis man sich wieder an so Berührungen gewöhnt. Und mit dieser Bürste kannst du vielleicht auch jemand anders auch noch an deinem Heilungsprozess teilhaben lassen, zum Beispiel einen Langzeitpartner.
Die Langhaarbürste, also zum sanften Einstieg, aber es gibt noch mehr.
So ein Spiegel in so einer schönen grünen Fassung, mit dem kannst du zum Beispiel deine Vulva betrachten. Und die anderen Sachen, die sind nicht so richtig Spielzeug, die geben eher so Biofeedback, also quasi Feedback, was in deinem Körper vor sich geht. Das eine ist so ein Sensor, der sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Wolke oder eine kleine Bohne. Und das kannst du dir auf den Bauch legen und wenn du dann unruhig atmest, dann kriegst du von der Bohne die Erinnerung, oh, ich könnte mal ein bisschen langsamer machen, ich könnte mich mal entspannen, ein bisschen ruhiger atmen. Oder ein anderes Objekt ist so dunkelrot, sieht ein bisschen aus wie so ein Finger ungefähr. Das kannst du dir einführen und das zeigt dann an, wenn sich deine Muskeln verspannen.
Dann stellt sich die Frage, wie können denn diese Modelle dabei helfen, dass Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, zu ihrem Sexualleben zurückfinden können?
Ja, da geht es vor allem darum, wieder positive Erfahrungen mit der Sexualität zu machen. Meint zum Beispiel Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning. Die kennt man vielleicht, sie hat nämlich so eine eigene Sendung, Make Love. Oder man kennt sie von ihren Büchern.
Wenn man schon so was Negatives erlebt hat, dann ist es ja wie eingegraben in das eigene sexuelle System und so. Man reagiert dann zu schnell bei Stress. Und deswegen geht es um den Körper neu oder wieder erfahren. Also gute Erlebnisse haben mit dem eigenen Körper. Und das, dafür kann das gut sein.
Ja, und die Designerin von diesem Projekt Sexual Healing, die Nienke Helder, die ist übrigens auch selbst Opfer sexueller Gewalt geworden und sagt, das hat sie sehr lange beeinflusst. Ihr Körper hat halt auch darauf reagiert. Sie hatte beim Sex, also bei der Penetration, danach extreme Schmerzen, weil ihr Körper quasi sich ganz doll verkrampft hat und dicht gemacht hat. Und im besten Fall würde ihr das ja dann hoffentlich zum Beispiel dieser dunkelrote Stab anzeigen. Hier sagt Sexualtherapeutin Henning, das ist auch gut, dass der sich von den normalen unterscheidet.
Die Stäbe, die man beim Arzt bekommt, wenn man zum Beispiel Vaginismus hat, also dieses Schwierigkeiten unten was einzuführen, die sind so unattraktiv, so kalt, so hart, so weiß, so doof, hätte ich fast gesagt. Und ich habe hier ein tolles gesehen, was viel ansprechender einfach aussieht.
Wobei sie auch ganz klar sagt, nur weil so ein Spielzeug jetzt halt anders aussieht oder so ein Hilfsmittel, kann das ganz sicher nicht alleine helfen, so einen traumatischen Übergriff auszugleichen. Ne? Also sie sagt, am besten ist es wirklich mit einem Sexualtherapeuten oder einer Therapeutin zu sprechen, weil, meint sie, selbst die normalen Therapeuten seien oft nicht speziell für dieses Thema ausgebildet.
Dann geht Anna noch darauf ein, wie wichtig das Design bei diesen Sextoys ist.
Hier sind das ja wirklich so ganz klare, minimalistische Formen, du hast so gedeckte Farben, es ist jetzt nicht verspielt, aber es ist auch nicht hart, es hat weiche Kanten und so weiter. Sieht organisch aus, aber eben nicht wie ein Körperteil. Und das könnte auch genau richtig sein für Menschen, die eben sexuelle Gewalt erfahren haben, um sich dem Thema Sex wieder anzunähern.
Gerade wenn man grenzüberschritten wurde, missbraucht wurde, dann kann es zum Beispiel ganz gut sein, wenn es nicht überhaupt an einen Penis erinnert, muss man sagen. Also es geht ja hier ums Gehirn, was plötzlich mit Stress reagiert. Und alles, was daran erinnert, was man erlebt hat, kann Stress bedeuten.
Ja, und grundsätzlich, sagt sie aber, könnte Sexspielzeug auch einfach weg von diesem verspielten pinken und blauen Delfine und Rüssel und könnte einfach realistischer sein.
Also jeder seinen Geschmack, darüber lässt sich ja nicht diskutieren, bekanntermaßen. Aber ich finde, warum muss es kindisch aussehen oder bunt? Ich finde, das ist zu wenig da für jemanden, der nicht unbedingt pink sich reinschiebt, hätte ich fast gesagt, brutal. Also ich ärgere mich oft über diesen Look. Ich will mir ehrlich gesagt keinen Delfin einführen. In pink. Also das verbinde ich einfach nicht mit Sex und auch wenn es Spielzeuge heißt, aber es geht auch um Geilheit und Lust. auch. Und das ist einfach nicht kindisch, oder?
Ja, also aber natürlich, wenn jetzt jemand sich den pinken Delfin einführen will, ist das natürlich auch okay, sagt sie.
Alles kann, nichts muss, wie immer im Leben. Bevor eine Stunde Liebe sich damit zu Ende neigt, noch der Hinweis auf unsere Internetseite auf deutschlandfunknova.de. Da findet ihr lauter Links zu weiteren Beiträgen und Sendungen über Sexspielzeuge. Auch zu eine Stunde Liebe aus dem vergangenen Jahr, zur historischen Entwicklung dieser Lustobjekte. Wenn ihr da also euer Wissen vertiefen wollt, findet ihr genug Stoff. Ich bin Shanli Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.